In den vorangegangenen Lehreinheiten dieser Lehrserie beschäftigten wir uns mit dem Thema Jesus, der letzte Adam. Wir wiesen darauf hin, dass Jesus auf Erden kam, um als der offiziell von Gott eingesetzte Repräsentant des gesamten Geschlechts Adams den Willen des Vaters zu tun. Er machte sich vollkommen eins mit Adam und dessen Nachkommen, damit er unser Repräsentant wurde, und am Kreuz kam die gesamte Schuld, Verdammnis und das Gericht, das dem gesamten Geschlecht Adams zustand, auf Jesus. Wir zitierten die Worte aus Jesaja 53,6, wo es heißt, der Herr ließ in ihm unser aller Schuld zusammentreffen, wobei dieses Wort Schuld Rebellion und all ihre unheilvollen Konsequenzen bedeutet. Wir fassten dies zusammen und sagten, am Kreuz kam alles Unheil, das von Rechts wegen dem gesamten Geschlecht Adams zustand, auf Jesus als unseren Stellvertreter, damit im Gegenzug denen, die an Christus glauben, auf der Grundlage des Glaubens all das Gute zur Verfügung stehen würde, das Jesus als dem Sohn Gottes nach ewigem Recht zusteht. Als Jesus am Kreuz starb und diese triumphalen Worte »Es ist vollbracht« aussprach, schnitt er das gesamte unheilvolle und böse Erbe ab. Und als er begraben wurde, war es damit zu Ende. Damit beendete Gott ein ganzes Erbe. Und als er am dritten Tag von den Toten auferstand, stand er in einer neuen Funktion auf, nämlich als der zweite Mensch, als der erste Repräsentant eines völlig neuen Geschlechts. Diese beiden Titel Jesu, der letzte Adam und der zweite Mensch, finden wir in 1. Korinther 15, 45 bis 47. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Hier finden wir zwei markante Titel Jesu. In Vers 45 heißt er der letzte Adam, in Vers 47 heißt er der zweite Mensch. Jahrelang predigte ich und verwendete diese beiden Titel so, als wären sie austauschbar. Doch dann zeigte Gott mir, dass ich da völlig schief lag und dass diese Titel und deren Reihenfolge von großer Bedeutung sind. Er musste der letzte Adam sein, bevor er der zweite Mensch sein konnte. Er musste das ganze alte, unheilvolle Erbe abtrennen, bevor er der Anfang eines neuen Geschlechts werden konnte und eine neue Schöpfung einläuten und diese in ein neues Erbe hineinführen konnte. Doch als er von den Toten auferstand, wurde er der zweite Mensch, der erste eines völlig neuen Geschlechts und der Anfang einer völlig neuen Schöpfung. Und genau das werden wir nun im Weiteren miteinander studieren. Jesus, wie er in der Schrift als der zweite Mensch dargestellt wird. Das Haupt eines neuen Geschlechts, der Anfang der neuen Schöpfung. Schlagen wir kurz Psalm 90,2 auf und halten wir fest, was der Psalmist, in diesem Fall Mose, über den Herrn sagt. Psalm 90,2. Ehe die Berge geboren waren, und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Hier haben wir also diese Aussage. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Diese Worte verweisen sozusagen auf eine Art Übergang von der ersten Ewigkeit zur zweiten Ewigkeit, wenn ich es einmal so formulieren darf. Und in der Schrift wird uns auch ein Bild von Jesus in dieser Phase von Ewigkeit zu Ewigkeit präsentiert. Es sind vor allem zwei Briefe, die uns dieses Bild von Jesus präsentieren, der Kolosserbrief und der Hebräerbrief. In diesen beiden Briefen finden wir jeweils einen 7 Punkte umfassenden Abriss der Person, des Wesens und der Werke Jesu Christi. Wir beginnen mit Kolosser 1, 15 bis 18. Diese Worte werden natürlich auf Jesus angewandt, auch wenn sein Name in diesen Versen nicht ausdrücklich genannt wird. Ich möchte diese Verse nun lesen und anschließend an einigen Stellen etwas exaktere und aktuellere Übersetzungsvarianten einfügen, und diese Statements schließlich in ihrer logischen Reihenfolge anordnen, die nicht unbedingt der Reihenfolge entspricht, wie sie in der Bibelstelle genannt werden. Kolosser 1, 15 bis 18. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Betrachten wir uns nun kurz diese Übersetzung. Ich möchte nun nicht über meine Qualifikationen, Griechisch übersetzen zu können, sprechen, obwohl ich diese habe. Ich möchte euch vielmehr einige Übersetzungsvarianten nennen, die ich für exakter und aktueller halte. Sehr häufig können die Menschen unserer Zeit die Formulierungen aus früheren Zeiten nicht mehr wirklich wertschätzen. Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Nun, diese Formulierung brauchen wir nicht zu ändern. Dann, der Erstgeborene aller Schöpfung. Diese Übersetzung ist eigentlich irreführend. Es müsste im Grunde heißen, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, beziehungsweise vor allem Geschaffenen. Die Formulierung der Erstgeborene aller Schöpfung scheint ihn zu einem Teil der Schöpfung zu machen, aber das ist irreführend. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Hier wird eine bewusste Antithese zwischen geboren und geschaffen aufgebaut. In einem Glaubensbekenntnis, an das ich mich noch erinnere aus der Zeit, als ich solche Glaubensbekenntnisse sprach, heißt es, gezeugt und nicht geschaffen. Das ist eigentlich die korrekte Wiedergabe dieses Sachverhalts. Es besteht ein Gegensatz zwischen dem, der gezeugt wurde, und allem anderen, was anschließend im weiteren Verlauf von ihm, dem Gezeugten, geschaffen wurde. Wenn man der Erstgeborene sagt, kann man genauso gut auch der Erstgezeugte sagen. Natürlich ist bei einer natürlichen Geburt das Gebären der Teil der Frau und das Zeugen der Teil des Mannes. Und dieses Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, kann man so oder so übersetzen. Manchmal wird es mit gezeugt übersetzt, manchmal mit geboren. Da wir uns hier mit Gott Vater beschäftigen, wäre es meines Erachtens generell besser zu sagen, der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Dies stimmt auch mit der Tatsache überein, dass Jesus im Neuen Testament 3 oder 4 Mal als der einzig Gezeugte des Vaters bezeichnet wird. Und damit stimmen ja beide Begriffe wieder überein. Dann Vers 16. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er vor allem und alles besteht durch ihn oder in ihm oder alles hält in ihm zusammen oder wird in Existenz gehalten. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgezeugte aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Das Wort, das hier mit Vorrang übersetzt wird, steht im direkten Zusammenhang mit dem Wort für der Erste und es bedeutet somit, damit er in allen Dingen den ersten Platz habe. Der Erste in der ersten Schöpfung und der Erste in der neuen Schöpfung. Wir gehen diese Aussagen des Kolosserbriefs nun noch einmal durch und zwar in einer Reihenfolge, die ich für die logische Reihenfolge halte. Erstens, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er zeigt komplett, exakt und perfekt das Bild des Gottes, der mit menschlichen Augen nicht wahrgenommen werden kann. Zweitens, er ist der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Dies können wir mit Sprüche 8 vergleichen. Wir haben uns Sprüche 8 schon in einer der früheren Lehreinheiten angesehen, als eine der wohl umfassendsten Darstellungen Jesu in seiner ewigen Natur, die im Alten Testament überhaupt zu finden ist. Dort ist zwar von der Weisheit die Rede, aber es ist die Weisheit Gottes. Und Jesus ist, wie uns das Neue Testament sagt, die Weisheit Gottes. Ihr werdet zweifelsfrei erkennen, dass in diesem 8. Kapitel der Sprüche von einer Person die Rede ist und nicht von einer Abstraktion. Wir haben nicht die Zeit, noch einmal das ganze Kapitel durchzuarbeiten, aber wir wollen die Verse 22 bis 25 festhalten. Ich lese sie euch vor und überlasse es euch, darüber nachzudenken, weil sie nämlich gewaltige Geheimnisse enthalten. Hier spricht nun also die Weisheit. Er sagt, Der Herr hat mich geschaffen, als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher, vor allen Werken der Schöpfung. Also diese Formulierung am Anfang verweist uns ja immer zurück auf die Szene in 1. Mose 1. Vers 23. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt. Im Hebräischen heißt es, von Ewigkeit her war ich gesalbt. Jesus war von Ewigkeit an der Gesalbte. Von Anfang an, vor den Uranfängen der Erde, als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Das entspricht exakt diesem Titel der Erstgezeugte. Als noch keine Quellen waren, reich an Wasser, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Er war also der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Wieder zurück zu unserer Liste in Kolosser 1. Die dritte Aussage in der logischen Reihenfolge lautet, er ist ewig existent vor allen Dingen. Das findet ihr in Vers 17, wo es heißt, er ist vor allem. Beachtet, dass es nicht heißt, er war vor allem, sondern er ist vor allem. Er ist ewig existent. Das passt zu einer Aussage aus Johannes 8, 58. Die jüdischen religiösen Anführer jener Zeit kritisierten Jesus und wollten ihm Fehler nachweisen. Er sprach darüber, dass Abraham seinen, also Jesu, Tag gesehen hätte. Sie entgegneten, du bist ja noch keine 50 Jahre alt, hast du Abraham gesehen? Und Jesus antwortet ihnen in Johannes 8, 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Wiederum gab er sich hier als der ewig Existente zu erkennen. In gewisser Weise kann das Wort war eigentlich nie auf Gott zutreffen. Als er zu Mose redete, sagte er, ich bin, der ich bin und nicht ich war. Das wird hier in Kolosser 1,17 deutlich. Er ist vor allen Dingen ewig existent. Die vierte und nächste Aussage in der logischen Reihenfolge lautet, denn durch ihn ist alles geschaffen worden. Das findet ihr in zahlreichen Schriftstellen wieder. Sehen wir uns zwei davon an. Johannes 1,1-3. Hier wird uns Jesus als das ewige Wort vorgestellt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das griechische Wort für bei lautet wörtlich hin zu. Das zeigt diese innige persönliche Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. An einer anderen Stelle heißt es, er ist in des Vaters Schoß. Dieses, also das Wort, war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Also, er selbst wurde nicht gemacht bzw. geschaffen, er wurde gezeugt. Aber alles, was gemacht oder geschaffen wurde, wurde von ihm gemacht. Dieselbe Wahrheit finden wir in 1. Korinther 8, 6. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wiederum wird die Schöpfung direkt dem Herrn Jesus Christus zugeschrieben. Zurück zum Kolosserbrief. Paulus spricht hier von zwei Kategorien der Schöpfung, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das finden wir auch in 2. Korinther 4, 18, wo Paulus über die beiden Kategorien der Schöpfung spricht. Er sagt, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, vorübergehend, nicht von Dauer. Das Unsichtbare aber ewig. Es gibt also zwei Kategorien der Schöpfung. Das Unsichtbare, also das Ewige und Geistliche, und das Sichtbare, das Zeitliche, das Nicht-Dauerhafte, das mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden kann. Weiter in Kolosser 1, die nächste Aussage. Fünftens also, alles besteht durch ihn. Er hat nicht nur alles geschaffen, sondern er bewahrt auch die Existenz aller Dinge. Vergleichen wir hier mit Hebräer 1. Hier haben wir einen Vergleich. Hebräer 1, 3. Dort heißt es über Jesus, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Diese Begriffe werden wir uns gleich noch näher ansehen. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Er trägt, er hält alle Dinge in Existenz oder, wie es in Kolosser formuliert wird, durch ihn besteht alles oder wird alles in Existenz gehalten. Die nächste Aussage in Kolosser, jetzt geht es um die neue Schöpfung. Ich glaube, dass Paulus diese Verse eigentlich deshalb geschrieben hat, um die Parallele zwischen der ersten Schöpfung und der neuen Schöpfung aufzuzeigen. Die sechste Aussage des Paulus über Jesus in der logischen Reihenfolge betrachtet lautet: Er ist der Erstgezeugte aus den Toten. Wiederum bevorzuge ich aufgrund anderer Schriftstellen, die ich euch noch zeigen werde, den Begriff der Erstgezeugte. Die Auferstehung Jesu aus den Toten wird in der Bibel als die Zeugung in ein neues Leben, in eine neue Ordnung, in eine neue Schöpfung hinein dargestellt. Wir werden später noch anhand des Alten Testaments ausführlicher auf diese Schriftstellen eingehen. Er hat also den Vorrang oder den ersten Platz in der zweiten Schöpfung bzw. der neuen Schöpfung, gerade so wie er ihn in der ersten Schöpfung hatte. Und die letzte Aussage, Nummer 7, diese letzte Aussage über Jesus in der logischen Reihenfolge lautet: Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. So wie das Haupt durch Tod, Begräbnis, Auferstehung und Himmelfahrt hindurchging, muss auch der Leib, der dem Haupt folgt, eben dieselben Dinge durchgehen. Tod, Begräbnis, Auferstehung und Himmelfahrt. Der Kopf bahnt dem Körper den Weg. Ich bin nun kein medizinischer Experte, aber wir sind uns darüber einig, dass bei einer natürlichen Geburt erst der Kopf herauskommt und dadurch dem Rest des Körpers den Weg bahnt. Genau dieses Bild haben wir hier auch. Jesus bahnt durch seine Auferstehung aus dem Grab den Weg für den Rest des Leibes, die Gemeinde, auf dass diese ihm durch dieselben Dinge hindurch folgt. Paulus möchte auf Folgendes hinaus: In beiden Schöpfungen hat Jesus die absolute und völlige Vorrangstellung. Es ist so wichtig, sich dies in unserer heutigen Zeit zu vergegenwärtigen, weil es so viele Lehren und sektiererische Splittergruppen gibt, die Jesus bis zu einem gewissen Maß als Lehrer ehren, ja vielleicht sogar als Heiland, ihm aber nicht diese absolute, komplette Vorrangstellung einräumen. Alles, was diese Vorrangstellung Jesu Christi antastet, ist von seinem Ursprung und von seiner Wirkung her satanisch. Es ist das oberste Ziel des Teufels, Jesus seinen Ruhm und seine Göttlichkeit wegzunehmen. Alles, was dies bewirkt, gefährdet unsere Seelen, wenn wir ihm Gehör schenken oder ihm Raum geben. Im Leib Christi unserer Zeit ist nicht so notwendig, wie die absolute Vorrangstellung Jesu Christi zu predigen, weil diese nämlich an allen Ecken und Enden attackiert wird, nicht außerhalb der Gemeinde, sondern innerhalb der Gemeinde. Ich denke sogar, dass Jesus außerhalb der Gemeinde mehr geehrt wird als innerhalb. Das hat einen Grund, auf den ich jetzt nicht eingehen kann, aber ich werde mich im Rahmen einer Lehrserie über die Gemeinde damit beschäftigen. Betrachten wir nun eine parallel aufgebaute Schriftstelle über Jesus in Hebräer 1, 2 bis 3. Wir lesen ab Vers 1. Es ist ein einziger langer Satz. Hebräer 1, 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Auch hier wird uns wieder Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit präsentiert. Und wenn wir diese Passage analysieren, werdet ihr feststellen, dass auch hier wieder 7 konkrete Aussagen über Jesus gemacht werden. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die 7 ganz speziell die Zahl des Heiligen Geistes ist. Und eines der großen Symbole in der Natur für den Heiligen Geist ist der Regenbogen, bei dem das Licht in 7 verschiedene Farben aufgespalten wird. Und in gewisser Weise verhält sich der Heilige Geist, wenn er Jesus interpretiert, wie dieser Regenbogen und spaltet ihn in 7 wunderbare, herrliche Farben auf, die aber dennoch zusammen der eine wahre Gott sind, so wie die 7 Farben zusammen das Licht sind. Betrachten wir diese Aussagen nun auch wieder in ihrer logischen Reihenfolge, also von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die erste Aussage steht am Anfang von Vers 3. In eurer Studienhilfe auf Seite 17 unten ist das die Nummer 1. Also die erste Aussage lautet: Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters. Das Wort Ausstrahlung leitet sich direkt vom griechischen Wort für Strahl her. Deshalb ist dieses Wort Ausstrahlung eine sehr exakte Formulierung. Er ist die Ausstrahlung in Licht, der Herrlichkeit, die dem Vater gehört. Zweitens, er ist der Abdruck des Wesens des Vaters bzw. der Abdruck der Substanz des Vaters. Dieses Wort Abdruck geht auf ein Wort zurück, das für den Abdruck eines Siegelrings in Wachs oder Ton verwendet wird. Jesus repräsentiert die Substanz des Vaters genauso perfekt, wie der Abdruck im Wachs das Muster auf dem Ring repräsentiert, mit dem dieser Abdruck gemacht wurde. Das ist also das Bild, das hier dahinter steckt. Bei der dritten Aussage geht es wieder um die Schöpfung. Sie steht am Ende von Vers 2. Die Welten wurden durch ihn gemacht. Gott machte die Welt durch Jesus Christus. Das ist eine exakte Parallele zu der Aussage in 1. Korinther 8,6, die wir uns bereits angesehen haben. Hier sollte der Begriff die Welten jedoch besser mit die Zeitalter übersetzt werden. Alle sich nacheinander entfaltenden Zeitalter der Absichten und Vorsätze Gottes in der Schöpfung wurden durch den Herrn Jesus Christus in Existenz gerufen. Die vierte Aussage: Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Das steht in der Mitte von Vers 3, ebenfalls eine Parallele zu Kolosser 1, wo es heißt, alles besteht durch ihn, beziehungsweise alles wird durch ihn zusammengehalten. In Hebräer 1,3 ist es das Wort seiner Macht, das alle Dinge trägt und in Existenz hält. Das Wort seiner Macht ließ sie entstehen und das Wort seiner Macht sichert und bewahrt ihre Existenz. Hierzu gibt es eine wunderschöne Parallelstelle. Es ist 2. Petrus 3, 5 bis 7. Merkt euch mal Hebräer 1 ein und schlagt 2. Petrus 3, 5 bis 7 auf. Hier ist die Rede davon, welche Rolle das Wort Gottes bei der Schöpfung spielt und dabei, dass die Schöpfung aufrechterhalten wird. Es ist von den Leuten die Rede, die die Offenbarung des Wortes Gottes verwerfen, nicht weil sie keine Gelegenheit hätten, sie zu bekommen, sondern weil sie sich weigern, sie anzunehmen. Es heißt, diese Leute seien absichtlich unwissend. Sie seien absichtlich unwissend darüber, dass, und nun lesen wir 2. Petrus 3, 5 bis 7, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. Das ist die erste Tatsache. Die Schöpfung entstand durch das Wort Gottes. Die zweite Tatsache, über die sie absichtlich unwissend sind, durch welches, also durch das Wort Gottes, die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Sie weigerten sich also anzuerkennen, dass ein Gericht Gottes in Form einer Flut über die Erde kam und dass diese Flut durch das Wort Gottes erging. Die dritte Tatsache ist nun also Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Deshalb sind sie absichtlich unwissend darüber, weil sie nicht sehen wollen, was die Zukunft für sie bringen wird. Die Leute, die der Bibel nicht glauben wollen, sind die Leute, die nicht glauben wollen, dass Gott Sünde richtet. Das ist der Hauptgrund für Unglauben. Wie gesagt, haben wir hier also wiederum die Aussage, dass durch das Wort Gottes die Himmel und die Erde bewahrt werden. Parallel dazu steht in Hebräer 1,3, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Zurück also zu Hebräer 1 und zur fünften Aussage des Autors. Fünftens, er selbst hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Ich wies in einer früheren Lehreinheit schon darauf hin, dass es dem Heiligen Geist, wenn es um das Kreuz geht, gefällt, das Wort er selbst zu unterstreichen und hervorzuheben. Jesaja 53,5, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Matthäus 8,17, denn er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. 1. Petrus 2,24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Wort hinaufgetragen hat, und hier Hebräer 1,3, nachdem er selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Nichts und niemand sonst hätte etwas gegen die Sünde unternehmen können, außer Jesus, der Stellvertreter des Sünders, der an seiner eigenen Person und an seinem eigenen Körper die Sünde ans Kreuz trug. So wurde es vollbracht. Die sechste Aussage: Nachdem er selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, hat er sich als unser Advokat und Hohepriester zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das steht in Hebräer 1,3. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Dieses Wort setzen oder niedersetzen hat etwas ungemein Triumphales an sich. Er ist nicht nur zeitweilig dorthin gegangen, er steht nicht da und wartet auf eine Audienz bei Gott. Er ist aufgenommen worden, angenommen, akzeptiert und auf den Thron zur Rechten Gottes gesetzt worden. Sehr anschaulich stand mir das vor Augen, als ich Missionar in Afrika war. Von 6 Uhr morgens bis 22:30 Uhr abends kamen da die Leute zu uns. Sie alle dachten, ich und niemand sonst könnte ihre Probleme lösen. Das war ein gewaltiger Trugschluss. Aber sie sagten immer zu mir, Sie sind doch der Rektor. Sie können mein Kind auf die Schule nehmen, Sie können dieses tun, Sie können jenes tun. Und ich habe dabei etwas gelernt. Bitte nie jemanden sich zu setzen, wenn du nicht möchtest, dass er bleibt. Also ließ ich sie stehen. Das war vielleicht nicht allzu höflich, aber ich hatte dadurch die Chance, ihnen klarzumachen, dass sie nicht den Rest des Tages überbleiben konnten und ich den einzelnen Leuten nicht länger als jeweils 10 Minuten zuhören konnte. So erkannte ich eines Tages, wie viel in dieser Aussage steckt, dass Jesus sich setzte. Das wird im Hebräerbrief Kapitel 10 deutlich. Dort haben wir eine weitere Offenbarung darüber, Hebräer 10, 11 bis 13. Durch den Hebräerbrief zieht sich wie ein roter Faden dieser Kontrast zwischen dem irdischen, levitischen Priestertum und dem Priestertum Jesu nach der Ordnung des Melchisedek. Eigentlich geht es im Hebräerbrief darum, in allen Details die Vorrangstellung des Herrn Jesus Christus über alle irdischen Zeremonien, Priestertümer, Opfer, Bünde etc. aufzuzeigen. Hier stellt der Autor nun diesen Gegensatz dar zwischen den Priestern auf Erden einerseits, die sich nie setzten, die immer hineingingen, standen und wieder hinausgingen, und Jesus andererseits, den Hohepriester im Himmel, der sich gesetzt hat. Wir lesen den Text. Und jeder Priester, hier auf Erden, steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Sie können sich nie setzen, weil ihre Aufgabe nie erledigt ist. Sie müssen immer wieder am darauffolgenden Tag zurückkehren und ein neues Opfer bringen. Dieser aber, Jesus, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Jesus sitzt. Sein Werk ist vollendet. Er hat nichts weiteres mehr zu vollbringen. Es ist kein weiteres Opfer mehr erforderlich. Er sitzt als unser persönlicher Repräsentant auf dem Sitz aller Autorität und Macht zur Rechten Gottes im Himmel. Das finden wir noch einmal in Hebräer 10, 19 bis 22, wo es heißt, Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, etc. Wir werden immer dazu ermutigt, nie zu vergessen, dass wir einen persönlichen Repräsentanten haben, einen persönlichen Advokaten, der zur Rechten des Vaters sitzt, auf dem Sitz jeglicher Autorität im Universum, der uns repräsentiert und für unsere Sache eintritt. Dieselbe Aussage finden wir in 1. Johannes 2,1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Einen Advokaten, jemand, der gerufen wird, um unsere Sache zu vertreten. Das ist Teil der Wahrheit, die in Hebräer 1 dargelegt wird. Nun die siebte Aussage. Gehen wir zurück zu Hebräer 1, 2-3. Die siebte Aussage finden wir im Text an erster Stelle, in Vers 2, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Jesus ist der eingesetzte Erbe aller Dinge. Dieses Wort Erbe bedeutet, dass ihm alles gehören wird und alles seiner Kontrolle unterstehen wird. Er wird alles erben. Eine Parallelstelle hierzu ist 1. Korinther 15, 24 bis 28. Der Kontext ist die schrittweise Darlegung der Absichten Gottes durch Christus. Denn das Ende, wenn er, Christus, das Reich dem Gott und Vater übergibt. Es kommt also ein Tag, wenn Christus Haupt gemacht worden ist und alles geerbt hat, an dem er seinerseits sich dem Vater unterordnen wird und dann alles in Christus Gott unterstellt sein wird. Wenn er, der Vater, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er, Jesus, muss herrschen, bis er, der Vater, alle Feinde unter seine Füße, die Füße Jesu, gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen in seinen ewigen Absichten. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Also, das heißt, der Vater wird nie dem Sohn unterworfen sein. Der Vater ist es, der alles dem Sohn unterworfen hat. Vers 28, wenn ihm, Jesus, aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Jesus wird alles erben, alles wird ihm gehören, alles wird seiner Kontrolle unterstehen. Und wenn das Erbe vollendet ist, wird er seinerseits sich selbst und alles, was er hat, dem Vater unterwerfen, damit Gott durch Christus alles in allem sei. Sehen wir uns nun kurz diesen wunderbaren Vergleich an, der in diesen Versen des Hebräerbriefs enthalten ist. Gehen wir zurück zu Hebräer 1 und lesen wir diese Passage noch einmal. Hebräer 1, 3. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Das Wort, das hier mit Wesen übersetzt wird, ist das normale griechische Wort für Substanz. Es heißt in Hebräer 11, der Glaube ist die Substanz von Dingen, auf die man hofft. Hier wird dasselbe Wort verwendet. Die bestmögliche Übersetzung, die mir einfällt, lautet die darunter liegende elementare Substanz. Es heißt also, Jesus ist die Ausstrahlung oder Manifestation in Strahlen der Herrlichkeit des Vaters, der Abdruck seiner Substanz, sowie der Abdruck des Siegelrings, Ausdruck der Ähnlichkeit mit dem Siegelring ist, so ist Jesus der Abdruck bzw. Ausdruck der Substanz des Vaters, die für menschliche Augen unsichtbar ist und mit menschlichen Augen nicht wahrgenommen werden kann. Sie kann dem menschlichen Auge nur in der Person Jesus offenbar gemacht werden. Greifen wir dieses Bild von der Sonne auf, das in diesen Worten die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters enthalten ist. Ihr findet diesen Vergleich in der Studienhilfe auf Seite 18. Es ist ein Vergleich der drei Personen der Dreieinigkeit mit der Sonne. Die Substanz der Sonne ist der Vater. Niemand von uns hat jemals die Substanz der Sonne gesehen. Es heißt, die Sonne besteht aus Gasen etc., aber niemand hat das jemals gesehen. Alles, was wir sehen, ist ihre sichtbare Manifestation oder, in physischer Terminologie, ihre Herrlichkeit, ihren Glanz. Diese Herrlichkeit, diese sichtbare Manifestation entspricht dem Sohn. Aber wir sehen die Sonne erst dadurch, dass Lichtstrahlen diese Herrlichkeit, diese Ausstrahlung zu unseren Augen bringen. Wir können nur sehen, wenn Lichtstrahlen unsere Augen erreichen und diese Lichtstrahlen sind ein Bild für den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der Jesus in seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz offenbart, der seinerseits wiederum die Substanz des Vaters offenbart. Somit haben wir hier in einer der gewaltigsten Schöpfungen, ja vermutlich in dem gewaltigsten, was je geschaffen wurde, nämlich dem Licht, ein Bild für die Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater, die Substanz, der Sohn, die Herrlichkeit bzw. der Glanz, der Heilige Geist, der die Herrlichkeit offenbart und zu uns bringt. Ohne diese Lichtstrahlen kann die Sonne möglicherweise scheinen, aber wir sehen sie nicht. Und solange der Heilige Geist Jesus nicht offenbart, weißt du auch nicht, wer er ist. Jesus seinerseits offenbart wiederum den Vater. Denn er sagt ja, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Beachtet auch, dass der Heilige Geist regelmäßig mit der Zahl 7 assoziiert wird. Schlagen wir kurz nach in Offenbarung 1, 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das ist der siebenfältige Geist Gottes. Und dann noch Offenbarung 4,5. Als Johannes in den Himmel entrückt wird und Gott auf seinem Thron sieht, sagt er, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Der Geist Gottes ist einer, wie das Licht, bricht sich jedoch, wie das Licht, in sieben Geister. Wenn ihr wissen wollt, was die sieben Geister Gottes sind, müsst ihr nur in Jesaja 11 nachschlagen. Vielleicht sollten wir das kurz tun. Jesaja 11. Immer wieder wird die Frage gestellt, was sind die sieben Geister Gottes? Die Antwort findet sich in Jesaja 11. Das ist eine Prophetie über Jesus als den Messias. Dort heißt es, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Das ist Jesus. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Also, erstens, der Geist des Herrn, das ist der Geist, der in der ersten Person als Gott spricht. Zweitens, der Geist der Weisheit. Drittens, der Geist des Verstandes. Viertens, der Geist des Rates. Fünftens, der Geist der Kraft. Sechstens, der Geist der Erkenntnis. Und siebtens, der Geist der Furcht des Herrn. Das sind die sieben Geister Gottes. Ich muss hier einfach unterstreichen, dass der Heilige Geist uns die Furcht des Herrn schenkt. Die siebte Erscheinungsform ist ja der Geist der Furcht des Herrn. Und Leute, die keine Furcht des Herrn haben, haben auch nicht viel vom Heiligen Geist in sich. Sie sprechen vielleicht viel über den Heiligen Geist und bezeichnen sich als Charismatiker und als geisterfüllt. Doch ein charakteristisches Merkmal geisterfüllter Menschen ist die Furcht des Herrn. Und dieser Geist ruhte auf Jesus. Und deshalb heißt es in Jesaja im nächsten Vers, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Nun möchte ich ins Alte Testament gehen und euch denselben Abriss von Jesus in seiner ewigen Natur geben, wie er prophetisch in den Psalmen dargestellt wird. Für mich ist das ein überaus faszinierendes Studienthema. Ich wies an einer früheren Stelle bereits darauf hin, dass wir die historischen Fakten über den Tod und die Auferstehung Jesu im Neuen Testament finden. Doch ein Großteil der wahren inneren geistlichen Bedeutung dessen, was am Kreuz geschah, was er am Kreuz ertrug, was zwischen dem Kreuz und der Auferstehung geschah, das finden wir im Alten Testament in den Psalmen. So betrachteten wir bereits in einer früheren Lehreinheit in Psalm 88 eine umfassende Darstellung dessen, was Jesus im Hades ertrug, in der Zeit zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung. Im Neuen Testament finden sich darüber nur ein paar isolierte Sätze. Im Alten Testament, im Psalm 88, finden wir jedoch ein umfassendes Bild. Genauso haben wir in zwei Psalmen, auf die ich mich nun beziehen möchte, ein umfassendes Bild von Jesus in seiner ewigen Natur, seinem Tod und seiner Auferstehung. Und durch seine Auferstehung wurde Jesus der Erstgezeugte aus den Toten. Das wird hier ganz deutlich. Psalm 2 ist ein perfekter Abriss. In den ersten drei Versen von Psalm 2 geht es um die Ablehnung Jesu, des von Gott eingesetzten Messias durch die Menschheit, insbesondere durch Israel. Diese Verse werden in Apostelgeschichte 4 in einem Gebet der Urgemeinde zitiert und beziehen sich ganz spezifisch auf die Ablehnung Jesu. Wir lesen nun Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Nationen, das sind die Nichtjuden, die Völkerschaften bzw. das Volk, das ist Israel. Es treten auf Könige der Erde, also nichtjüdische Könige. Und Fürsten tun sich zusammen, das sind die Herrscher Israels, gegen den Herrn und seinen Gesalbten, seinen Messias, seinen Christus. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Jesus formuliert dies auch in einem Gleichnis, in dem die Leute sagen, wir wollen nicht, dass dieser Mann da über uns regiert. Wir werden den von Gott eingesetzten Regenten nicht akzeptieren. Das spiegelt genau den Zustand der Erde in unserer heutigen Zeit wider. Die Menschen möchten nicht, dass dieser Mann sie regiert. Das ist die Grundursache aller Probleme, die wir heute auf der Welt haben. Das ist also die Entscheidung der Menschen. Kreuzigt ihn, weg mit ihm. Sie verurteilten ihn zu Tode. Er wurde von zwei Gerichten für schuldig befunden, vom religiösen Gericht der Juden und von einem säkularen Gericht unter Pilatus. Ich will nicht sagen, dass Pilatus ihn für schuldig befand, aber zumindest verurteilte er ihn zum Tode. In den Versen 4 bis 6 lesen wir nun, wie Gott Vater die Entscheidung der Menschen umkehrt. Der im Himmel thront, lacht. Und in der Bibel ist Lachen nie eine Reaktion auf etwas Komisches, sondern immer ein Ausdruck des Triumphs. Das ist sehr, sehr interessant. Ihr könnt das selbst einmal studieren. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Er sagt also sinngemäß, tut, was ihr wollt auf Erden, aber ich habe ihn zum König im Himmel gemacht. Dieses Wort geweiht ist dasselbe Wort für gesalbt, das wir auch in Sprüche 8 finden. Es gibt eine Salbung im Himmel. Jesus ist zum zweiten Mal der Gesalbte. In Vers 7 nun spricht der Sohn und verlautbart die Anordnung, die er vom Vater gehört hat. Wir müssen uns vor Augen führen, dass hier nun eine andere Person spricht. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er, der Vater, hat zu mir, dem Sohn, gesprochen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das ist die Auferstehung. Versteht ihr das? Durch die Auferstehung aus den Toten setzte sich der Vater über den Beschluss der Menschen hinweg. Es heißt in Römer 1,4 und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung. Vielleicht sollten wir diese Bibelstelle kurz einmal gemeinsam ansehen. Römer 1,4. Denn es ist ja die Auferstehung, durch die Gott Jesus rechtfertigt. Wäre er nicht ganz und gar gerecht gewesen, wäre er nicht der gewesen, der er zu sein vorgab, wäre er auch nicht auferweckt worden. Es heißt in Römer 1,3 über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Also von seiner fleischlichen Natur her war er ein Nachkomme Davids. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt. Dieses Wort eingesetzt bedeutet als einzigartig gekennzeichnet aufgrund der Totenauferstehung. Somit kennzeichnete Gott durch die Auferstehung aus den Toten Jesus als den Messias, als den, der gekommen war, um die Absicht des Vaters zu erfüllen, als den, der sie in vollkommener Weise erfüllt hat. Er wurde gekennzeichnet und hob sich von allen anderen Menschen ab, die jemals gestorben waren, indem er der Erste war, der von den Toten auferweckt wurde. Und durch die Auferstehung kehrte Gott die Entscheidung der Menschen um. Man könnte dies damit vergleichen, dass ein Rechtsfall an das Bundesverfassungsgericht verwiesen wird und das Bundesverfassungsgericht den Beschluss eines untergeordneten Gerichts überstimmt und dessen Entscheidung umkehrt, weil es dazu die Autorität hat. Das Bundesverfassungsgericht im Himmel überstimmte somit die Entscheidung des religiösen Gerichts der Juden und des säkularen Gerichts des Pilatus und rechtfertigte Jesus am dritten Tag durch die Auferstehung. Somit hört der Sohn am dritten Tag bei seiner Auferstehung den Beschluss des Vaters, der lautet, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Viele Jahre lang wunderte ich mich über diese Aussage, ich habe dich heute gezeugt. Könnte sich das auf die Ewigkeit beziehen? Offensichtlich konnte sich das nicht auf die Ewigkeit beziehen, denn in der Ewigkeit wird ja nicht in Tagen gerechnet. Und dann zeigte mir Gott anhand der Schrift, dass die Zeugung, die hier gemeint ist, die Auferstehung ist. Das ist der Tag, an dem er der Erstgezeugte aus den Toten wurde. Lesen wir nun weiter und wir werden sehen, dass er dann aufgrund der Auferstehung zum Erben wurde. Gott sagt zu ihm in Psalm 2,8: Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Also er wird alle Nationen erben. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Er wird über sie herrschen mit einem eisernen Stab. In den letzten drei Versen werden nun die Regenten der Erde ermahnt, sich dem von Gott eingesetzten Herrscher unterzuordnen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Das ist eine Ermahnung an die Regenten der Erde, mit Gott versöhnt zu werden, indem sie seinen Sohn Jesus Christus anerkennen. Und preist dem Herrn, im Verlauf der Menschheitsgeschichte hat es vor allem in Europa viele gottesfürchtige Regenten gegeben, die Frieden mit Gott fanden, indem sie Jesus als König der Könige und Herr der Herren anerkannten. Ich möchte damit nicht sagen, dass es in den Vereinigten Staaten nicht auch solche Herrscher gegeben hätte, diese Stelle bezieht sich jedoch speziell auf Könige. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Prophetie in Jesaja 52,15. Das ist ein Teil der Erhöhung Jesu. Wir lesen nur rasch diese drei Verse. Siehe, mein Knecht, das ist Jesus, wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gott hat ihn hoch erhoben, heißt es in Philipper 2,9. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Er verlor sogar die äußere Erscheinung der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Das hat sich in der Geschichte im Lauf der Jahrhunderte erfüllt. Viele Könige nichtjüdischer Nationen beugten sich vor Jesus und erkannten ihn als Herrn an. Es ist interessant, die Juden darauf hinzuweisen, dass, während die jüdische Nation ihn ablehnte, nichtjüdische Könige und Herrscher Jesus häufig anerkannten, so wie es in Jesaja geschrieben steht. Nun wollen wir uns noch einen anderen Psalm ansehen, der dieselbe Wahrheit enthält. Es ist Psalm 89. Diesen Psalm bezeichnet man als messianischen Psalm. Das heißt, dass hier zwar von David die Rede ist, aber damit letztendlich nicht David selbst gemeint ist, sondern Davids Sohn, der verheißene Messias. Es ist sehr klar, dass hier auf den Messias Bezug genommen wird. Wir lesen Vers 20 bis 26, um das zu verdeutlichen. Anschließend folgen dann die Verse, die die Wahrheit enthalten, um die es uns hier geht. Damals redetest du im Gesicht zu deinen Frommen und sagtest, Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Das bezieht sich auf Jesus. Ich habe David gefunden, meinen Knecht, mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt, also zu meinem Messias gemacht. Meine Hand soll beständig mit ihm sein und mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der Ungerechtigkeit ihn bedrücken. Ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern, die ihn hassen, will ich niederstoßen. Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Das ist der Messias, der wieder der Regent über alle Nationen sein wird. Nun kommen wir zum zentralen Teil der Offenbarung, mit der wir uns gerade beschäftigen. Er wird mich anrufen. Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Hier sehen wir den auferstandenen Christus, der den Vater als denjenigen anerkennt, der ihn von den Toten auferweckte. Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Du fragst dich nun vielleicht, wieso bekam Jesus das Heil? Das Heil Jesu war die Auferstehung. Indem er ihn von den Toten auferweckte, wurde Gott der Fels seines Heils. Vergleichen wir hier mit Hebräer 5, 7 bis 9. Merkt euch bitte Psalm 89 ein. In Hebräer 5, 7 bis 9 ist die Rede von Jesus als dem Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Der hat in den Tagen seines Fleisches, als er hier auf Erden lebte, sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden, aufgrund seiner Ehrerbietung und aufgrund seines Respekts, und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Beachtet, dass Jesus in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen Gott, dem Vater, darbrachte, der ihm aus dem Tod erretten konnte. Gott errettete ihn aus dem Tod. Nicht in dem Sinne, dass er ihn vor dem Tod bewahrte, sondern in dem Sinne, dass er ihn von den Toten wieder auferweckte. Und obwohl er Sohn war und aufgrund seiner Ehrfurcht gehört wurde, lernte er dennoch an dem, was er litt, den Gehorsam. Er ging hinab in den Tod, aber er wurde auch aus dem Tod auferweckt. Und das ist das Heil, das Jesus, der Sohn, vom Vater empfing. Zurück zu Psalm 89. Das war also der Grund, warum er in Vers 27 rief: Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. In Vers 28 reagiert nun der Vater auf diesen Ausspruch des Sohnes: So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, höher als die Könige der Erde. Durch die Auferstehung machte der Vater den Sohn zu seinem Erstgeborenen, wobei ich wieder die Übersetzung Erstgezeugter bevorzuge, damit wir durchwegs dieselbe Terminologie haben. Durch die Auferstehung von den Toten wurde Jesus der Erstgezeugte, und weil er der Erstgezeugte aus den Toten ist, ist er auch höher als alle Regenten der Erde. Diese Passage wird in Offenbarung 1,5 zitiert, und ich bin mir sicher, dass viele, viele Christen, die diese Stelle lesen, sich nicht darüber im Klaren sind, dass Johannes hier Psalm 89,28 zitiert. So lautet ein Teil des Grußworts am Anfang des Buchs der Offenbarung, Offenbarung 1,5. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Das stimmt exakt mit Psalm 89,28 überein. Beachtet hier die drei aufeinanderfolgenden Aussagen. Er ist der treue Zeuge. Er hat Gott nie verleugnet. Er legte Zeugnis ab für die Wahrheit. Er sagte zu Pilatus: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und treu gab er Zeugnis für die Wahrheit. Und wegen seines treuen Zeugnisses rechtfertigte Gott ihn und machte ihn zum Erstgezeugten aus den Toten. Und weil er der Erstgezeugte aus den Toten ist, ist er auch der Herrscher über die Könige der Erde. Betrachten wir noch eine weitere bemerkenswerte Tatsache über Jesus, bevor wir dies auf uns als Gläubige anwenden. Wir finden dies in 1. Timotheus 2,5. Der Titel dieser Lehreinheit lautet ja Jesus der zweite Mensch. Viele Leute meinen nun, er sei nur vorübergehend Mensch geworden und sei seit der Auferstehung nicht mehr Mensch. Doch Paulus sagt, der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel und nicht war der Herr vom Himmel. Und in 1. Timotheus 2,5 finden wir folgendes Statement nach der Auferstehung und der Himmelfahrt. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Christus Jesus. Jesus ist immer noch Mensch. Versteht mich nicht falsch, er ist Gott. Er war immer Gott und er wird immer Gott sein. Doch in der neuen Schöpfung brachte Gott etwas völlig Neues hervor. Was? Das Gott-Mensch-Geschlecht. Zusammengefasst in dem Titel Immanuel, Gott mit uns, dem Menschengeschlecht. Und es geschah etwas, das es seit Ewigkeiten nie gegeben hatte. Das Gott-Mensch-Geschlecht kam aus dem Grab hervor. Jesus, der zweite Mensch, das Haupt eines neuen Geschlechts, das Haupt des Leibes, der die Gemeinde ist, die ihm ähnlich hervorkommen wird, weil sie demselben Geschlecht angehört. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind Glieder dieses Gott-Mensch-Geschlechts. Wir haben dieselbe Natur wie Jesus. Für mich gibt es nichts Wunderbareres in der Schrift als die Vorstellung, dass ein Mitglied unseres Geschlechts genau jetzt zur Rechten des allmächtigen Gottes sitzt. Das ist atemberaubend. Aber Jesus sitzt dort nicht nur als Gott, sondern als Mensch. Einer ist Mittler und nicht einer war Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Christus Jesus. Jesus wurde nicht vorübergehend Mensch, sondern auf Dauer. Das ist die neue Schöpfung und das ist das Ziel, an das uns die gesamte Offenbarung der Schrift bringen will, nämlich zur Erkenntnis dessen, was Christus getan hat, was er wurde und was wir in ihm werden. Sehen wir uns nur noch ein paar Aussagen aus dem Neuen Testament über Gläubige an, die diese Tatsachen verdeutlichen, und dann beenden wir diese Lehreinheit. Schlagen wir zunächst 2. Korinther 5, 17 bis 18 auf. Wir werden diese Passage in unserer nächsten Lehreinheit wieder aufgreifen, doch jetzt lesen wir sie schon einmal. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die beiden Worte, ist er, fehlen im Original. Deshalb müsste man eigentlich sagen, daher, wenn jemand in Christus ist, eine neue Schöpfung. Hier setze ich ein Ausrufezeichen und das halte ich für die korrekte Wiedergabe. Wenn jemand in Christus ist, eine neue Schöpfung. Das ist etwas Dramatisches, etwas sehr Eindringliches. Sobald ein Mensch in Christus ist, ist etwas völlig Neues geschehen. Was ist geschehen? Das Alte ist vergangen, siehe, alle Dinge sind neu geworden. Nicht einige Dinge, sondern alle Dinge. Und alle Dinge sind von Gott. Die neue Schöpfung ist ein völliger Neuanfang. Das Alte wurde komplett abgetrennt. Nichts davon konnte ins Neue hindurchdringen. Durch den Tod und das Begräbnis Jesu als letzter Adam wurde dieses Erbe komplett beendet. Und in der neuen Schöpfung gibt es nicht den allergeringsten Überrest des unheilvollen Erbes der alten Schöpfung. Alle Dinge sind neu gemacht worden und alle Dinge sind von Gott. Das beginnt ganz und gar mit Gott. In 1. Petrus 1,3 wird unser Eintritt in diese neue Schöpfung ganz konkret mit der Auferstehung Jesu in Beziehung gesetzt. 1. Petrus 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Durch die Auferstehung wurde Jesus der Erstgezeugte. Und durch Glauben an seinen Tod und seine Auferstehung werden auch wir in gleicher Weise neu gezeugt, hinein in dieselbe Schöpfung und in dasselbe Geschlecht, das Gott-Mensch-Geschlecht, das neue Geschlecht. Einen Verweis darauf finden wir auch in Hosea, im Alten Testament. In 1. Korinther 15, das brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, sagt der Apostel Paulus, dass Jesus gemäß der Schrift für unsere Sünden gestorben ist, begraben wurde und gemäß der Schrift am dritten Tag wieder auferweckt wurde. Ich habe die Leute oft gefragt, welche Schriftstelle im Alten Testament denn besagt, dass Jesus am dritten Tag auferweckt werden sollte? Ich kenne nur eine einzige, aber die ist sehr aufschlussreich. Es ist Hosea 6. Ich kenne keine andere Schriftstelle, die klar und deutlich besagt, dass Jesus am dritten Tag auferweckt werden sollte. Natürlich gibt es den symbolhaften Typus des Jona, der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war und in einer Art Auferstehung wieder herauskam. Aber einen konkreten, spezifischen Hinweis auf die 3 Tage habe ich nur in Hosea gefunden. Und deshalb lesen wir nun die ersten 3 Verse von Hosea 6. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, aber das erfüllte sich in Jesus. Jesus wurde an unserer Stelle zerrissen und geschlagen, damit wir geheilt und verbunden werden könnten. All unsere Schuld wurde auf ihn gelegt. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Hier ist es Jesus, den der Schlag traf. Er hat Jesus zerrissen und geschlagen und aus diesem Grund können wir geheilt und verbunden werden. Der nächste Vers enthält eine Aussage über die Auferstehung. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben oder wieder lebendig machen, am dritten Tag uns aufrichten. Hosea nennt nicht nur den dritten Tag als konkrete Aussage, sondern erläutert auch die eigentliche Bedeutung der Auferstehung. Nämlich, dass Jesus als unser Stellvertreter starb und auferstand. Als er starb, starben wir. Als er auferstand, standen wir auf. Ist das nicht herrlich? Das ist der Sinn von Prophetie. Prophetie nennt nicht einfach nur Fakten. Sie gibt Fakten und nennt deren eigentliche geistliche Bedeutung. Also, am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Wir leben in Christus. Und Christus ist in Blickweite Gottes, zu dessen Rechten, und wir leben in ihm. Er ist unser Repräsentant. Er ist in unserem Namen hinter den Vorhang gegangen. In Hosea folgt als nächstes dann Pfingsten. So lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Die Auferstehung wird nur denen offenbart, die der Erkenntnis des Herrn nachjagen. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Das ist die Auferstehung, die Sonne, die nach der Nacht aufgeht. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. 40 Tage nach der Auferstehung kam der Regen des Heiligen Geistes. In diesen drei Versen von Hosea 6 steckt also der gesamte Abriss vom Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung und Pfingsten. Ich möchte jedoch auf Folgendes hinaus. Wir sind es, nicht er allein. Er machte dies ja als unser von Gott eingesetzter und autorisierter Repräsentant und Stellvertreter durch und kam am Ende an unserer Stelle als unser Haupt wieder heraus. Und das war der Anfang eines völlig neuen Geschlechts. In Epheser 2, 5 bis 6 wird dies zusammengefasst. Ich habe dazu dann noch eine gleichnishafte Geschichte und die möchte ich euch dann noch vorlesen, aber vorher noch schnell Epheser 2, 5 bis 6. Gott hat auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und mit Christus sitzen lassen in der Himmelswelt. Beachtet! Diese Identifikation zieht sich hier durch wie ein roter Faden. Nicht nur bei der Auferstehung, sondern bei der Auferstehung und der Himmelfahrt. Im Geist, in den Augen Gottes, sitzen wir in Christus zu seiner Rechten. In der Studienhilfe habe ich ganz am Ende auf Seite 19 noch hingeschrieben, ein sichtbares Zeichen dieser Identifikation mit Jesus ist die Taufe. Die genannten Bibelstellen besagen, dass wir in der Taufe mit ihm begraben und dann mit ihm auferweckt wurden. Die Taufe zeigt unsere Identifikation mit Jesus im Tod, im Begräbnis und in der Auferstehung. Und dann heißt es hier noch Vergleich mit dem Aufzug. Dieser Vergleich lautet folgendermaßen. Ich befand mich in einem Aufzug im Rice Hotel in Houston. Ein Pilot stieg in den Aufzug und wollte in den 7. Stock fahren. Er sagte, das ist so eine Sache mit den Knöpfen in einem Aufzug. Wenn man sie mit einem Schlüssel drückt, reagieren sie nicht, weil sie ja nicht auf Druck reagieren, sondern auf ein elektrisches Feld. Er drückte den Knopf dann mit seinem Schlüssel und nichts geschah. Dann drückte er den Knopf mit seinem Finger und sobald sein Finger den Knopf berührte, leuchtete das Licht auf. Ich dachte mir, ist es nicht bei Gott genauso? Du kannst Gott nicht mit einem eisernen Schlüssel unter Druck setzen. Vielmehr reagiert er auf die Wärme einer menschlichen Berührung. Als ich dort so im Aufzug stand, dachte ich mir, das ist genauso wie in Christus zu sein. Ich kann irgendeinen Knopf drücken und fahren, wohin ich möchte. Wenn ich in den 18. Stock möchte, drücke ich den Knopf 18 und schon bin ich dort. Das war für mich wie ein Gleichnis. Doch am nächsten Tag stieg ich wieder in denselben Aufzug und sah mir wieder die Knöpfe an und ich sah einen Knopf, der unter dem Erdgeschoss war und darauf stand ein B. Ich fragte mich, wofür steht wohl das B? Und der Heilige Geist sagte zu mir, B steht für die englischen Worte Basement, Keller, Burial, Begräbnis und Baptism, Taufe. Und du musst zuerst nach unten gehen, bevor du nach oben gehst. Und erst wenn du ganz unten warst, dann kannst du in Christus irgendeinen Knopf drücken und zu dem Stockwerk fahren, wo du gerne hin möchtest. Ich erzählte das mal einem Geschäftsmann in Houston und dieser erwiderte, ja, Bruder. Und ist es nicht tragisch, dass die meisten Christen einfach nur den Knopf M für Mezzanin, also Hochparterre, drücken und dann aussteigen? Aber wir haben eben die Wahl. Und mit diesem Vergleich beenden wir diese Lehreinheit.